Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Sie sind aber, wenn ich das so sagen darf, nicht die Einzigen, die hier sind. Ich habe nämlich heute so viele Kolleginnen und Kollegen in die Lesart eingeladen, wie wirklich selten. Hallo.
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 Guten Morgen.
Das ganze Sachbuchteam ist heute hier und alle hatten genau einen Auftrag. Bring das tollste, schönste, wichtigste Sommersachbuch mit, das du empfehlen kannst. Und das haben sie getan. 6 Kolleginnen und Kollegen, die treten hier gleich gegeneinander an aus unserer Literaturredaktion mit den besten Sachbuchtipps für die Sommerferien. Lehnen Sie sich also zurück, egal ob Sie zu Hause auf dem Sofa sitzen, am Strand oder im Stau. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Ich weiß nicht, wie viel Tassen Kaffee Sie heute schon so getrunken haben. Ich persönlich höre meistens so um 9 Uhr auf zu zählen. Kaffee ist eben für mich ein Grundnahrungsmittel und keine Droge. Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, versetzt mich der folgende Buchtitel so ein bisschen in Alarmbereitschaft. Kaffee, Mohn, Kaktus, eine Kulturgeschichte psychoaktiver Pflanzen von Michael Pollan. Mitgebracht hat das Buch meine Kollegin Kim Kindermann. Sie ist hier im Deutschlandfunk Kultur die Fachfrau für das Wissenschaftssachbuch. Ja, und dieses Buch ist ihr aktuelles Lieblings-Sommersachbuch. Hallo Kim.
Hallo.
Also Kaffee, Mohn und Kaktus in einer Reihe. Ich finde das schon krass. Ich meine, aus Mohn kann man immerhin Heroin herstellen und aus Kaffee eigentlich nur Kaffee. Warum ist das Ihr aktuelles Lieblingsbuch?
Aber also Michael Pollan ist ein mitreißender Erzähler, wie der sich einem Thema nähert, persönlich und immer auf so eine ganz besondere Art. Das schärft so den Blick, finde ich. Deswegen mag ich dieses Buch extrem. Gleichzeitig ist er ein genialer Rechercheur und will ja hier eben über Pflanzen und ihre Wirkung auf unsere Psyche und auf unser Zusammenleben schreibt. Das ist einfach schlichtweg gute, gute Unterhaltung.
Und ist der Kaffee jetzt so schlimm wie das Heroin?
Nein, aber er zeigt einfach durch die Zusammenstellung dieser Pflanzen, stellt er die Frage, was wird eigentlich kriminalisiert und zu welchem Grund? Und indem er das eben macht und uns zeigt, was sind das für Substanzen, die aus diesen Pflanzen gewonnen werden, fokussiert er uns anders und stellt eben in Frage, warum wird eine Droge eben eine Pflanze und warum ist die andere erlaubt? Koffein etwa. Sie sagen ja, ja, hier Kaffee, ich muss das trinken. Und jetzt sagt er eben, das stellt ja keiner in Frage. Genauso, Sie fühlen sich ja sogar eher. Ja. Aber er sagt, im Eigenversuch merkt er dann, er ist ein Kaffee-Junkie, so wie Sie anscheinend. Und dann verzichtet er darauf und er ist auf einmal lahm, er ist uninspiriert, er hat Kopfschmerzen, er leidet unter Müdigkeit und Trägheit, ist gereizt und fühlt sich oft verzweifelt. Er hat also richtige Entzugserscheinungen, als er seinen Kaffee weglässt. Und trotzdem wird Kaffee so nicht gesehen, sondern Kaffee wird begrüßt, weil Koffein beflügelt. Forschende etwa konnten zeigen, dass Bienen, die koffeinhaltige Pflanzen anfliegen, dass die besonders eifrig sind. Also, und das ist genau aus Sicht des Amerikaners der Grund, warum Koffein nicht verteufelt wird. Er sagt eben, in einer Gesellschaft, in der Arbeit und Erfolg und Strebsamkeit alles ist, ist dann eben so eine Substanz, die kreativer und arbeitsfähiger macht, die ist dann erlaubt.
Das haben Sie gerade schon gesagt, er hat da so einen Selbstversuch gemacht mit dem Kaffeeentzug und Michael Pollan ist ja einer, der hat schon mehrere Bücher auch so über Psychedelik geschrieben und probiert dann gerne mal die Sachen aus. Das heißt, das ist kein trockenes Biologiebuch über die Wirkungsweise von Substanzen?
Nee, genau. Er verbindet hier Biologie, Geschichte, Anthropologie ganz fein miteinander. Beim Thema Kaffee etwa. Da erzählt er jetzt eben nicht nur von der Sucht, von seiner Sucht, wie es ihm gegangen ist, von der Wirkungsweise von Koffein, sondern er erzählt eben auch davon, was Kaffeehäuser zum Beispiel 1675, da wurden die als Bedrohung der Monarchie erlebt. Da hat der englische König gesagt, die müssen weg, weil er hat sich befürchtet, dass durch den regen Austausch, der bei dem Kaffeegenuss eben einherging, dass das sich zu seinen Ungunsten auswirken könnte. Und deswegen schreibt Pollan, Koffein schuf eigentlich die Grundlage für die Aufklärung, weil hier haben Leute zusammengesessen, die haben sich ausgetauscht. Oder im Kapitel über Mohn wiederum, da nimmt er dann mit in seinen Garten, er besorgt sich legales Saatgut, er hat super schöne Pflanzen dann eben nach einer gewissen Zeit. Doch dann wird er schnell belehrt. Die Pflanze, die darf er bewundern, aber den Tee, den sich daraus herstellen lässt, der ist ja ganz streng verboten und der könnte ihn sogar ins Gefängnis bringen. Und weil Pollan eben Pollan ist, macht er natürlich den Selbstversuch. Und so erfährt man, dass hier Mohntee scheußlich schmeckt, ekelerregend, schreibt er. Aber nach 10 Minuten hat er gemerkt, ach, eigentlich fühle ich mich anders, ich bin nicht high, aber meine alltäglichen Wehwehchen, die merke ich gar nicht mehr, die sind so unter der Schwelle der Wahrnehmbarkeit. Oder zum Mescalin oder Coyote zeigt er, dass es eben eine gleiche chemische Zusammensetzung hat, dieser zwei Stoffe. Das eine wird chemisch hergestellt, das Mescalin, das Peyote wird aus Kakteen gewonnen. Das hat aber für die Ureinwohner der amerikanischen Gesellschaft eine ganz wichtige Funktion. Das ist nämlich eine gruppenbildende Substanz. Da werden Rituale unter dem Einfluss dieser Substanz abgehalten und die dienen zur Selbstheilung. Und das zeigt er und das erzählt er. Und insofern taucht man in die Geschichte dieser Pflanzen ein und ganz langsam entwickelt man eine andere Sichtweise.
Beim Kaffee habe ich jetzt gerade schon ganz begeistert gehört, Grundlage der Aufklärung. Da muss ich meine Einstellung nicht ändern. Hat sich Ihre Einstellung gegenüber Drogen geändert beim Lesen?
Ja, mein Blick hat sich geweitet. Und zwar mit der Frage, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und warum. Das hat das wirklich nochmal eine neue Perspektive gegeben. Eine wichtige, wie ich finde. Und in der Medizin, mit der beschäftige ich mich ja auch, geht man ja schon neue Wege. Da werden ja psychedelische Substanzen, wenn man die jetzt mal so labeln will, die werden heute schon zur Behandlung von Ängsten, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen eingesetzt. Das war ja lange ganz schlimm verpönt und das erfolgt eben mittlerweile in sehr gut begleiteten Situationen, wo die Patientinnen und Patienten gut aufgefangen sind und wo man ganz gute Erfolge verzeichnen kann. Und er sagt eben, guckt auch dahin, öffne deinen Blick, sei nicht ganz so, das ist gut und das ist böse. Und er sagt, ich würde das lieber Pharmakon benennen, also nach dem Griechischen, denn da drin wäre beides. Also dass es zeigt, es kann schädlich sein, es kann aber auch hilfreich sein, es kann giftig sein, es kann aber trotzdem eine wunderbare Wirkung haben. Und dass wir uns dem wieder mehr öffnen, das zeigt dieses Buch. Und das ist wirklich grandiose Sommerlektüre.
Das sagt Kim Kindermann im Deutschlandfunk Kultur. Unter anderem die Expertin für das Wissenschaftssachbuch. Und das ist ja aktuelles Lieblings-Sommersachbuch. Kaffee, Mohn, Kaktus, eine Kulturgeschichte psychoaktiver Pflanzen von Michael Pollan. Übersetzt von Thomas Gunkel, kostet 28 Euro und ist im Verlag Antje Kunstmann erschienen. Das Sachbuchteam im Deutschlandfunk Kultur hat heute die tollsten, schönsten und wichtigsten Titel herausgesucht. Unsere Empfehlungsliste, welche Sommersachbücher unbedingt auf Ihre Urlaubsliste gehören. Jetzt ist Florian Felix Wey bei mir und ja, Sie haben sich, glaube ich, für die Kategorie dickstes Sommersachbuch entschieden. Ja, 700 Seiten habe ich gerade schon mal nachgeguckt.
Ja, so richtig was zum Schmökern für einen Sommerurlaub halt.
Ja, wenn man das zum Schmökern mag, also ich sag mal böse, man braucht vielleicht ein Masterstudium Biochemie. Sie haben nämlich mitgebracht, der Codebreaker, wie die Erfindung der Genschere die Zukunft der Menschheit für immer verändert. Ein Buch von Walter Isaacson. Was muss man mitbringen, um dieses Buch mit Gewinn zu lesen?
Zeit, Neugier und Toleranz gegen eine Überfülle von Namen. Das war's dann aber eigentlich schon. Den Rest liefert Walter Isaacson, einer der renommiertesten amerikanischen Wissenschaftsbiografen, dann schon selbst, nämlich Spannung, Bildung und die naturwissenschaftlichen Voraussetzungen von Darwin an, um die Revolution der Genetik zu verstehen. Die ist mit dem Akronym CRISPR verbunden und wird landläufig Genschere genannt.
Die Genschere. Jetzt haben Sie gerade gesagt Biograf. Ist das eine Biografie?
Das sollte es vermutlich mal werden, so eine Art Doppelbiografie von Jennifer Doudna und Emmanuel Charpentier. 2020 bekamen die beiden den Chemie-Nobelpreis. Aber Isaacson muss dann ziemlich rasch gemerkt haben, dass man dem Laien wie mir die Leistung der beiden nicht verkaufen kann, ohne tief ins Feld der Genetik einzutauchen. Und das macht er dann sehr ausführlich, aber auch wieder biografisch, indem er jede wissenschaftliche Entdeckung an Personen knüpft. Das macht dann ein gigantisches Figurenensemble aus. Das kann man nach der Lektüre bis auf wenige markante Figuren dann aber auch gleich wieder vergessen.
Bleibt auch was hängen?
Im Idealfall ja, drei Dinge. Wie die Genschere im groben Prinzip funktioniert, was das für die Menschheit bedeutet und sehr breites und sehr spannendes Feld. Wie rau, fast brutal es bei der naturwissenschaftlichen Wissensarbeit heutzutage zugeht. Vom Labor über Publikationskämpfe bis hin zu Patentstreitigkeiten. Oft erbittert, persönlich herabwürdigend, immer wieder frauenfeindlich und letztlich wenig ermutigend. The winner takes it all.
Kurz und knapp, Florian, können Sie mir die Genschere jetzt erklären nach dieser Lektüre?
Schön wäre es, nein, das kann ich nicht. Dafür müssen Sie das Buch lesen, aber nicht Biochemie studieren. Mhm. Auch Isaacson hat nicht den einen knalligen Satz, der alles zusammenfasst. Seit Entdeckung eines bestimmten Genabschnitts, das ist CRISPR, weiß man, dass sich und wie sich DNA zerschneiden lässt. Also quasi editieren, fast programmieren. Und danach produziert die DNA zum Beispiel dann bestimmte Proteine, die man haben will. Und das funktioniert und das ist neu, auch im menschlichen Genom, ist also nicht nur Labortheorie, sondern eine praxisrelevante Entdeckung mit allen Folgen.
Allen Folgen? Was für welche?
geneditierter Nachwuchs zum Beispiel sehr heikel. Dann, vielleicht ein bisschen kleinerer Münze, ein viel ungerechteres Gesundheitssystem als heute, denn die Heilung von Erbkrankheiten wird zwar möglich, wird aber wahrscheinlich sehr teuer bleiben und nur wenigen zugänglich, bis hin, und da wird es gruselig, zum militärischen Einsatz, also Eishexen zitiert, ausgerechnet Putin, der vor ein paar Jahren euphorisch von geneditierten angstfreien Soldaten sprach. Also das ganze dystopische Arsenal. Und dafür habe ich jetzt dann doch den einen knalligen Satz gefunden, der lautet: Einfallsreichtum ohne Klugheit ist gefährlich. Wir stehen also schon vor so einer Art Atomspaltungsmoment dieser Tage. Mit diesem neuen Wissen und Können ist die Welt eine echt andere geworden. Ob eine bessere, das wird sich erst herausstellen.
Wie optimistisch oder pessimistisch ist Walter Isaacson?
Also er reflektiert dieses ganze Feld sehr genau. Ich habe das Gefühl, das wurde ihm immer wichtiger beim Schreiben. Die Naturwissenschaft macht nur ein Drittel aus. Die ethischen Herausforderungen und die Verführbarkeit der Wissenschaftler durch Machbarkeit, das ist ja sozusagen ein faustisches Urmotiv, das wurde ihm immer wichtiger. Und dann fragt man sich am Ende schon, ob dieser hochkompetitive Wissenschaftsbetrieb, so wie er von Isaacson schonungslos beschrieben wird, nicht oft aus reinem Geltungsdrang und Egoismus Feuer an eine Lunte legt, von der wir noch nicht mal wissen, zu welchem Pulverfass sie führt. Also da britzelt es schon.
Britzeln ist ein Verb, das kannte ich auch noch nicht. Britzelt auch das Buch? Also was ist das für ein Leseerlebnis? Immerhin sind es ja 700 Seiten, die man durchstehen muss.
Ja, das ist ein bisschen mühsam. Walter Isaacson ist natürlich ein Vollprofi, der weiß, wie man Kapitel aufbaut, wie man Cliffhanger setzt, Informationen so nebenbei einfließen lässt. Aber er weiß eben auch, dass so eine Materie nach Wiederholungen verlangt und da können Sie sich als Leser ja ganz autonom verhalten. Ich zum Beispiel habe mir gesagt, du musst wirklich nicht jedes molekularbiologische Detail komplett verstehen und dann blättert man halt weiter. Trotzdem eine absolute Sommerbuchempfehlung. Wann, wenn nicht in den Ferien, will man sich denn sonst mit der Zukunft der Menschheit befassen?
Das sagt Florian Felix Wey. Er empfiehlt uns Der Codebreaker von Walter Isaacson. Übersetzt hat das Buch Michael Müller. Erschienen ist es im EcoWing Verlag und es kostet 36 Euro. Eins ist mir exakt nicht klar. Der Codebreaker. Sie haben doch vorhin gesagt, das sind zwei Frauen, die das erfunden haben.
Ja, ziemlich unglücklicher Titel, finde ich auch schon im Original. Der Codebreaker meint genau diesen CRISPR-Mechanismus, der den Code aufschneiden kann. Vermute ich zumindest. Bezieht sich nicht auf die Menschen, die das tun, also nicht auf die beiden Frauen.
Die Lesart, unser Sachbuchmagazin, heute mit den großartigsten Sommersachbüchern 2022. Ich habe nämlich das ganze Sachbuchteam eingeladen. Alle haben ihre Lieblingsbücher dabei und jetzt ist Catherine Newmark bei mir mit dem Buch Die geheime Geschichte von Wonder Woman. Und Catherine, da muss ich sagen, Wonder Woman kenne ich natürlich. Erste oder mit die erste Comic-Superheldin boomt in den letzten Jahren total, auch durch den Film. Was bitte ist daran geheim?
Ja, das habe ich auch mit Interesse mir dann vorgenommen. Dieses Buch, Jill Lepore hat eben, die ist ja eine bekannte Historikerin, die eigentlich politische Historien schreibt, die Geschichte der Vereinigten Staaten zum Beispiel. Und dann habe ich mich auch gefragt, was ist daran geheim, weil man die Figur ja tatsächlich jetzt aus den Filmen schon sehr kennt, aus diesen DC-Filmen der letzten Jahre. Und was daran geheim ist oder mir nicht bekannt war, ist die Entstehungsgeschichte, nämlich die tatsächlich wurde Wonder Woman von einem Psychologen erfunden, der hieß William Moulton Marston, war ein Charmeur, aber auch ein Scharlatan, so eine ganz zwielichtige Figur, jemand, der den Lügendetektor erfunden hat, aber dann eben auch in diese ganz frühe Phase der Comic-Entstehung eingegriffen hat, also Superman gab es schon, Wonder Woman ist wirklich eine der ganz, ganz frühen eigenständigen Comics, die es überhaupt gibt auf dem amerikanischen Markt in den 1940er Jahre und Wonder Woman ist ein feministisches Projekt. Da war man sich ja nicht sicher. Die ist immer so leicht bekleidet. Da fragt man sich, ist das jetzt Feminismus oder irgendwie einfach so ein bisschen unseriöses Eye-Candy? Und Wonder Woman war von Marston durchaus als feministische Figur gedacht. Die ist ja eine Amazone. Die Fantasie, dass es ein Reich geben könnte, wo die Frauen herrschen, die war im frühen Feminismus, in der frühen Frauenbewegung sehr dominant. Und Marston war durchaus ein Feminist und wollte eine starke Frau zeigen, die von Männern nicht abhängt.
Das heißt, Jill Lepore, hat die da eine Geschichte über die Comicindustrie geschrieben oder eine über den Feminismus?
Oder beides? Beides. Also klar, sie entwickelt, wie das eigentlich in der Comicindustrie funktioniert. Und dann entwickelt sie eben auch diese Nebengeschichte, was eigentlich die frühe Phase der Frauenbewegung in den USA ist. Und die ist mit William Moulton Marston verbunden. Und das ist tatsächlich geheim, weil das ist ein Familiengeheimnis. Der Marston, der lebte nicht in einer konventionellen Ehe, sondern der hatte eine Ehefrau und mehrere Geliebte. Eine der Geliebten, die auch im gleichen Haushalt lebte, das war also eine konsensuale, polyamoröse Beziehung, das war wiederum die Nichte von Margaret Sanger. Und Margaret Sanger ist die Feministin der 1910er Jahre in den USA. Das ist die Frau, die für die Legalisierung der Schwangerschaftsverhütung gestritten hat und die Gründerin von dem, was heute noch existiert, nämlich Planned Parenthood, also diese Idee, dass Frauen selber entscheiden können, ob sie Kinder wollen und wenn ja, wie viele. Und von dem her ist da eine ganz starke Verbindung auch zum frühen Feminismus tatsächlich in dem Personal dieser Geschichte drin.
Und das bringt natürlich auch gerade heute wieder eine neue Brisanz mit rein, wo wir den Supreme Court in den USA haben, der das Grundrecht auf Abtreibung gekippt hat. Ist das vielleicht auch schon einer der Gründe, weshalb Sie sagen, das ist mein Sommersachbuch 2022?
Ja klar, also natürlich gibt es eine Aktualität, aber es gibt eben auch etwas, was ganz eigentümlich altmodisch ist. Also der Feminismus, so wie er da beschrieben wird, also mit dem können wir uns nur noch so halb identifizieren. Das ist wirklich so eine andere Phase. Das ist ein Feminismus, der hauptsächlich Bilder zeigt von Frauen, die in Ketten liegen, aus denen sie sich befreien müssen. Das ist so eine Ikonografie der frühen Frauenbewegung, kommt auch noch so ein bisschen aus der Allianz mit der Antisklavereibewegung, also die wirkliche Befreiung der Frauen. Und das sieht man in den Comics auch. Außerdem hat das mit den Ketten, das sind, glaube ich, auch so erotische Vorlieben von dem Herrn Professor Marston. Also es gibt da so ganz viele kleine Spuren, denen Jill Lepore nachgeht. Und sie tut es einfach sehr hübsch, dass sie diese populär-Trivialgeschichte der Comics verbindet mit dieser großen politischen Geschichte des Feminismus und das so in Einklang bringt. Und das ist einfach wahnsinnig schön erzählt. Und man muss sagen, es ist stilistisch ganz, ganz großartig gemacht und hat sogar in der Mitte, und wenn ich sagen darf, das finde ich wirklich ganz schön, man kommt da erst drauf, nachdem man das halbe Buch gelesen hat, es hat in der Mitte eine 16-seitige Kurzversion in Comicformat, dieses Buch. Dieses Buch hat 500 plus Seiten, ist wahnsinnig unterhaltsam zu lesen, wirklich für ein Sachbuch ganz, ganz schön, wirklich eine Strandlektüre. Und dann in der Mitte angekommen, findet man plötzlich 16 Seiten, wo alles, was im Buch steht, so auf Kürzestversion als Comic nochmal dargestellt wird. Das fand ich absolut großartig. Das ist mir in einem Sachbuch noch nie begegnet.
Also die geheime Geschichte von Wonder Woman. Geschrieben hat das Buch Jill Lepore, aus dem Englischen übersetzt hat es Werner Roller. Ja, 550 Seiten, Sie haben es gerade gesagt, 19,95 € und erschienen im C.A. Beck Verlag. Die Lesart, unser Sachbuchmagazin, heute mit den Sommer-Sachbuchempfehlungen direkt aus der Redaktion. Also die tollsten, schönsten, wichtigsten Sachbücher für den Sommerurlaub. Drei Kolleginnen und Kollegen haben schon ihr aktuelles Lieblingsbuch vorgestellt und drei kommen noch. Und da ist jetzt René Agiga bei mir. Und ich habe den Verdacht, was der uns mitgebracht hat, das fällt weniger in die Kategorie schönstes Sommersachbuch, sondern eindeutig wichtigstes Sommersachbuch. Den Schmerz der anderen begreifen, Holocaust und Weltgedächtnis, ein Plädoyer für eine empathische Erinnerungskultur, so heißt das Buch und geschrieben hat es Charlotte Wiedemann. Ja, René, Holocaust und Weltgedächtnis, was verbirgt sich denn da? Was soll ein Weltgedächtnis sein?
Ja, also tatsächlich sind das zwei Großbegriffe, die größer nicht sein könnten, aber das Buch finde ich auch deshalb so großartig, weil es einen sehr schönen Weg findet, mit diesen Riesenthemen umzugehen, nämlich sehr konkret und sehr, wenn man das so formulieren kann, sehr einzeln, Einzelthemen. Ich versuche das ein bisschen zu erklären. Also Charlotte Wiedemann, die Autorin, die geht selbstverständlich und ausdrücklich davon aus, dass der Massenmord der Deutschen an den europäischen Juden etwas ist, das beiden Seiten immer erhalten bleiben wird, den Täter nachkommen, den Opfern nachkommen. Und zu den eindrücklichsten Kapiteln gehört, ich greife das einfach mal so raus, wie sie beschreibt, was für Folgen der Judenmord im Baltikum hat. Also sie besucht Vilnius, Riga, Tallinn, trifft unter anderem einen Überlebenden des Riga-Ghettos und zeigt dort, wie perspektivisch allerdings auch dort die Erinnerung an den Judenmord ist. Mhm. So, und dann macht das Buch insgesamt Kapitel für Kapitel vielleicht so etwas wie konzentrische Kreise ziehen oder Linien ziehen, indem es sich ganz andere, vollkommen andere Massenverbrechen, Dauerverbrechen, Genozide anschaut. Es wird zum Beispiel mal die Zahl genannt, dass das Deutsche Kaiserreich bis zu 1 Million Tote in Afrika hinterlassen hat. Sie guckt sich Kambodscha an, den Genozid in den 70ern, und schaut, wie da mit der Erinnerung umgegangen wird, stellt fest, das ist ein Menschheitsverbrechen, das eigentlich im schlecht beleuchteten Hinterhof der Weltgeschichte geblieben ist. Oder nochmal ein ganz anderes Beispiel im westfälischen Stuckenbrook. Da gibt es ein Lager, wo in den 40er Jahren 56.000 sowjetische Kriegsgefangene umgekommen sind. Und da schaut sie, wie dort Erinnerungskultur ganz allmählich und gegen Widerstände und so entstanden ist. Und diese drei extrem unterschiedlichen rausgegriffenen Beispiele, die können halt zeigen, ja, was soll das denn sein mit dem Weltgedächtnis? Natürlich kein global tickendes Hirn, sondern so ein bisschen der Kampf und die Auseinandersetzung darum, wie unterschiedliche Verbrechen ungleich erinnert werden. Und Charlotte Wiedemann plädiert, am Ende könnte man vielleicht sagen, dafür diese Erinnerung möglichst wenig ungleich zu gestalten. Es geht ein bisschen um die Frage, wie Empathie überhaupt entsteht. Wie ohnehin das ein Buch ist, das mehr Fragen stellt eigentlich als Thesen kloppt.
Dieses in unterschiedlichen Weltregionen unterschiedlich erinnern, das führt ja auch immer wieder dazu, dass so ein Eindruck entsteht, es gäbe so eine irritierende Konkurrenz zwischen dem Gedenken. Und das ist ja was, worüber viel gestritten wird, weil manche eben fürchten, dass die Erinnerung an den Holocaust irgendwie unter Druck gerate oder irgendwie relativiert werde. Vertritt das Buch da eine Position?
Am Ende wohl ja, obwohl das Besondere an diesem Buch ist, dass es nicht so ein Buch wäre, das laut seine Position raushaut, sondern die Positionierung des Buches und der Autorin, die funktioniert, glaube ich, das ist wirklich wichtig. Über diese Beschreibung von Orten, von Erinnerungsorten, über die Begegnung mit Menschen, über das Nachdenken, über das Fragestellen. Und wenn man dann am Ende doch eine Positionierung feststellen will, dann wird man natürlich sagen, wendet sie sich dagegen, dass die Skalierung von Totenzahlen unmittelbar etwas zu tun hat mit bedeutende Verbrechen oder weniger bedeutende Verbrechen, dass sie sich fragt, also um die heikelste aller Fragen vielleicht mal zu nennen, dass sie sich fragt, gelten aus deutscher Perspektive womöglich nur die jüdischen Opfer als ein gleichwertiges Gegenüber, weil sie feststellt, dass bestimmte andere Verbrechen ebenso im Hintergrund gestrandet sind. Und ja, insofern ist das jetzt auf gar keinen Fall eine Kampfschrift oder eine Streitschrift, von denen es, Sie haben es angedeutet, einige gegeben hat in den letzten 1 bis 2 Jahren, sondern ein konkretes Nachdenken über das Dilemma, dass es tatsächlich einfach andere Perspektiven auf andere Verbrechen auch gibt.
Das klingt wahnsinnig spannend und wir haben das Buch ja auch nicht ohne Grund auf die Sachbuchbestenliste hier im Deutschlandfunk Kultur gesetzt. Es klingt aber nicht nach einer leichten Sommerlektüre.
Genau, es ist nicht das, was man unter einer leichten Strandlektüre versteht, aus dem einzigen Grund, dass die Themen einfach zu den schwersten gehören, mit denen man sich beschäftigen kann. Zugleich finde ich aber auch äußerst wichtig zu loben und zu preisen, wie dieses Buch geschrieben ist, nämlich konkret, klar und überhaupt nicht verstiegen, sondern man kann sich so praktisch neben die subjektiv nachdenkende Autorin stellen, ihr zuhören und sich dazu verhalten, was sie da so für Fragen stellt und nachdenkt. Und gelegentlich kann man natürlich auch Nein dazu sagen, klar.
Das ist also das Sommersachbuch von René Agiger, Den Schmerz der anderen begreifen, Holocaust und Weltgedächtnis, ein Plädoyer für eine empathische Erinnerungskultur von Charlotte Wiedemann. Das kostet 22 € und ist bei Propylen erschienen. Ja, die wichtigsten, die schönsten, auch die besten Sachbücher stellen wir Ihnen heute vor. Quasi die Leseliste für die Sommerferien. Und dazu habe ich das ganze Sachbuchteam hier im Deutschlandfunk Kultur eingeladen. Jetzt ist meine Kollegin Katrin Stövesand bei mir, Redakteurin und Moderatorin im Sachbuchmagazin Andruck im Deutschlandfunk. Und ja, die hat ein Buch dabei, das passt vielleicht nicht an den Strand, aber Sie können es auf dem Weg dahin lesen, beziehungsweise auf dem verhinderten Weg dahin, im Stau nämlich. Es ist ein Buch übers Autofahren, über die Philosophie des Fahrens von dem US-amerikanischen Autor Matthew Crawford. Ja, Katrin, ich habe jetzt gerade schon spöttisch gesagt, im Stau lesen, aber wenn ich den Titel richtig deute, Crawford stimmt nicht in diesen Spot ein, oder? Das ist eher ja, eine Alternative zu diesem Autobashing, das gerade so im Trend liegt?
Ja, und das finde ich sehr angenehm. Also er feiert das Fahren wirklich. Ach. Es ist wirklich, es liest sich wie ein Roadmovie, also soweit das für ein Sachbuch überhaupt möglich ist. Aber die Bewegung, um die es hier geht, die kommt auch im Text sehr gut rüber. Und das macht tatsächlich Spaß, das zu lesen. Also es geht um die Freude am Fahren, mit welchem Fahrzeug auch immer. Es geht um die Fertigkeiten, die man erwirbt und verfeinert. Crawford präsentiert viele Details aus der Automobilgeschichte. Er feiert Erfinder und Motorenteile. Er ist ja Philosoph und Mechaniker und seine Leidenschaft als Schrauber, die lebt er hier voll aus.
Dieser Titel, Philosophie des Fahrens, ich muss sagen, der klingt ja ein bisschen hochtrabend. Was soll das sein, Philosophie des Fahrens?
Ja, erstmal, das ist Gott sei Dank überhaupt nicht hochtrabend, sondern es bleibt meist sehr plastisch. Ja, was ist das? Die Philosophie des Fahrens. Der Originaltitel des Buches heißt Why We Drive, also warum wir fahren. Mhm. Und es geht ihm um die Nutzung eines komplexen Werkzeuges zur Fortbewegung. Also um alles, was seiner Ansicht nach den, Achtung, Homo Moto ausmacht. Und er hat ja jetzt weniger eine neue Kategorie der menschlichen Natur erfunden, sondern er meint das Fahren als Erfahrung menschlicher Identität. Und hier beginnt eben für ihn diese Philosophie.
Und warum braucht es überhaupt so eine Philosophie des Fahrens? Was treibt ihn an?
Ja, das drängt ihn, weil er sich Sorgen macht, und zwar ziemlich konkrete. Und es geht um das autonome Fahren, also um das selbstfahrende Auto, das ja bereits erprobt wird und in den USA auch mehr vorangetrieben wird als hier. Und diese neueste Entwicklung aus dem Silicon Valley könnte, so Crawford, nicht nur unsere Mobilität verändern, sondern auch weitere Teile unseres Menschseins. Das führt er dann auch nochmal aus. Und sogar, findet er, unserer liberalen Gesellschaften. Denn während das ja in Deutschland, wir bekommen das ja mit, eher darum geht, autofreie Zonen in den Städten zu schaffen oder Fahrradstraßen einzurichten, dreht es sich nach seinen Ausführungen in den USA in den politischen Diskussionen darum, das Risiko Mensch nach Möglichkeit aus dem Straßenverkehr zu tilgen. Und da möchte er, Zitat, Argumente vorbringen, die dafür sprechen, die Menschen fahren zu lassen.
Okay, mit dieser Wende hatte ich jetzt nicht gerechnet. Das klingt auch sehr dringlich. Ist es das?
Ja, das kann man so sehen. Also das, was Crawford da macht, das, was er beschreibt, ist eine Entwicklung aufzuzeigen, die tatsächlich sehr bedenklich ist. Also, dass wir uns jetzt zum Beispiel schon beim Fahren auf viele Assistenzsysteme verlassen, dadurch auch Fähigkeiten verkümmern, die wir vorher vielleicht hatten. Also Stichwort Navigationssystem, Fahrspurassistent, Tempomat. Und er findet außerdem, dass Sicherheit oft zu groß geschrieben wird, dass sie vielerorts zum Selbstzweck wird.
Ja, okay.
Also, ja, wenn er das beschreibt in den USA, ist es ja zum Beispiel so, dass wenn man mehr als 130 Stundenkilometer drauf hat, dann gilt das als rücksichtsloses Fahren und das ist ein Tatbestand. Und da gilt dann entweder ja, eine ziemliche Geldbuße drauf oder manchmal sogar Haftstrafen. Also das ist nochmal eine ganz andere Dimension von Sicherheit in den USA. Und Crawford ist da sehr libertär unterwegs. Er will, dass wir uns auf unsere Fähigkeiten verlassen, eine aktive Rolle einnehmen. Und für ihn hat dieser Rückzug ins Passive, der durch diese Technisierung erfolgt, auch eine politische Dimension. Also Demokratie verlangt verantwortliche Menschen, eine aktive Rolle, aktive Teilnahme. Und das sieht er eben durch die Durchdringung unserer Welt von Technik und Automation gefährdet.
Das heißt, er warnt im Grunde vor den Plänen des Silicon Valley, ja?
Ja, das tut er, denn das selbstfahrende Auto, das ist natürlich die Idee der Tech-Konzerne. Und da lehnt er sich überhaupt nicht aus dem Fenster, wenn er feststellt, dass diese Konzerne zur Datengenerierung gerne ja all unsere Lebensbereiche erschließen und monetarisieren möchten. Und naja, man kann jetzt schon mit Apps Bewegungsprofile aufzeichnen. Ja, das wird das autonome Fahrzeug sowieso tun. Jetzt ist es schon möglich. Also Aufenthaltsdauer bei Ärzten, in Fitnesscentern oder in Bars. Das sind ja so Daten, die könnte man zum Beispiel auch jetzt schon problemlos der Versicherungsbranche weiterverkaufen, die da ein Interesse dran hätte. Also Crawford zeichnet da sehr realistische Szenarien und weist eben auf die Dimensionen hin, die das hat. Also in letzter Konsequenz würden wir auch den öffentlichen Raum in die Hände von Großkonzernen legen. Denn die würden im nächsten Schritt dann auch die technische Infrastruktur bereitstellen und kontrollieren. Das heißt konkret entscheiden, wer darf mit welchem Fahrzeug bevorzugt über die Kreuzung. Und auch diese Vision der Smart Cities hängt eben am wachsenden Einfluss der Tech-Riesen auf unseren Lebensraum, auf eigentlich öffentliches Gut. Das heißt, das Buch hat neben Spaß auch sehr viele kluge Gedanken, manchmal vielleicht ein bisschen viel Fahrnostalgie, aber alles in allem sehr lesenswert.
Und dieses sehr lesenswerte Buch, das heißt Philosophie des Fahrens, warum wir gern am Steuer sitzen und was das mit Freiheit zu tun hat. Geschrieben hat es Matthew B. Crawford und übersetzt aus dem amerikanischen Englisch hat es Stefan Gebauer. Das Buch kostet 26,99 Euro und ist im Ullstein Verlag erschienen. Das war das Sommersachbuch meiner Kollegin Katrin Stövesand. Wir, das Sachbuchteam hier im Deutschlandfunk Kultur, wir empfehlen ja heute Bücher, die Sie unbedingt in den Urlaub mitnehmen müssen. Und für den Schluss habe ich mir einen echten Klassiker aufgehoben. Ein Buch, das zwar schon im letzten Jahr erschienen ist, aber auch in diesem Sommer noch das ultimative Strandbuch ist. Das meint zumindest meine Kollegin Shelley Kupferberg. Am Rand der Glückseligkeit über den Strand heißt dieses Buch und geschrieben hat es Bettina Baltscheff. Shelley, ist das ein Reiseführer zu den besten Stränden der Welt? Nee, ne?
Ja und nein, würde ich sagen. Nicht im klassischen Sinne und nicht reiseführerartig und umfassend. Vielmehr ist das Ganze ein ganz persönlicher und gleichzeitig kulturwissenschaftlicher Blick auf ein paar ausgewählte Strände Europas. Die Journalistin Bettina Baltscheff, selbst eine Liebhaberin von Stränden, die geht dem Geheimnis des Verlangens nach und schildert ihre ganz eigenen Eindrücke, was so passiert, wenn sie am Strand ist, lässt aber auch Menschen wie Kurt Tucholsky oder Thomas Mann, Irmgard Keun, Josef Roth oder auch den Maler Max Beckmann und viele andere zu Wort kommen, die sich dem Strand irgendwie gewidmet haben in ihrer Literatur, in der bildenden Kunst, als Exilort, aber auch am Meer. Und sie stellt Fragen. Warum zum Beispiel sind wir so sehr vom Sonnenuntergang fasziniert? Wie haben sich einzelne Seebäder gegründet? Wer war hier alles unterwegs? Was macht den jeweiligen Strand besonders? Welche Geschichte hat er? Oder aber solch Kuriositäten wie, warum zum Beispiel heißt das belgische Ostende Ostende, wo es sich doch im Westen des Landes befindet? Oder sie berichtet vom Strandburgenboom Anfang des 20. Jahrhunderts an Nord- und Ostsee. Kannten Sie den? Ich nämlich auch nicht, aber es gibt zahlreiche Fotografien aus der Zeit. Nicht zu verwechseln bitte mit Sandburgen. Strandburgen waren nämlich richtig groß angelegte Sandlandschaften, kann man sagen. Aha. Die wurden dann manchmal sogar mit Fähnchen versehen und Anfang der 1930er Jahre auch hier und da mit dem Sandkonterfei von Adolf Hitler. Also das Buch ist eine Art Hybrid, würde ich sagen, ein Nachschlagewerk, eine Kultur- und Landschaftsgeschichte, auch ein poetisch hinterfragender Text.
Ich habe jetzt erst gedacht, so Strände, Sonnenuntergang, da haben wir alle was Positives im Kopf. Jetzt habe ich gerade schon den Namen Adolf Hitler gehört. Das heißt, es kippt auch ein bisschen ins Böse oder was ist das für ein Buch?
Naja, auch Strände sind nicht frei von Unschuld. Das macht sie ziemlich schnell deutlich in diesem Buch. Stichwort Festung Europa, gestrandete Menschen, und Geflüchtete, Klimawandel, die Konsequenzen für Strände, Kriege und deren Auswirkungen. Auch Fluchtpunkte sind Thema dieses Buches. Die Autorin, die führt uns von Scheveningen über Brighton, Ostende, Utah Beach, Hiddensee, Ischia und Benidorm nach Lesbos. Und spätestens dort angekommen wird klar, ja, dass Strände eben nicht nur positiv konnotiert sind. Für mich wurde auch noch einmal klar, traue keinem Strand oder zumindest nicht der puren Schönheit eines Strandes. Strände waren nämlich auch oft genug Ausgangspunkte, ja, zum Beispiel für versklavte Menschen, die nach Übersee verfrachtet wurden. Für die einen war es pure Weite und ein Sehnsuchtsort, für die anderen Begrenzung und Albtraum, verbunden mit der Frage, wie komme ich hier eigentlich weg und wann komme ich weg, wie komme ich über das Meer, woanders hin, wo es vielleicht besser ist. Ein Ort der Angst also. Und auch Spuren des Krieges lassen sich hier finden. Auch das schildert die Autorin anhand vieler Beispiele oder größenwahnsinnige Bauprojekte, wie zum Beispiel in Pro, wo die Nazis ihr überdimensionales Kraft durch Freudebad errichtet haben. Also auch das kann Strand sein, ne?
Das klingt jetzt wiederum ziemlich abgründig und gar nicht mehr so nach Strandlektüre. Warum sagen Sie trotzdem, das ist das Sommersachbuch?
Also mir hat unglaublich gut gefallen, wie Bettina Baltschew es schafft, alle Aspekte des Strandes miteinander zu verklammern. Sie hat auch tolle Zitate gefunden. Der Maler Max Beckmann zum Beispiel, der schreibt in einem Brief, wenn ich der Kaiser der Erde wäre, würde ich als mein höchstes Recht mir ausbitten, einen Monat im Jahr allein zu sein am Strand und vieles mehr.
Verständlich.
Und genau das macht das Buch eigentlich so einzigartig und klug komponiert, dass eben diese ganzen Aspekte, dieser umfassende Blick darin vorkommt. Es ist ein, ja, gleichzeitig auch ganz persönlicher Blick wiederum auf das Thema Strand. Und letztlich ist es auch ein sehr sinnliches Buch. Ich zumindest hatte beim Lesen sofort das Meer in der Nase und spürte eine Brise.
Das sagt Shelley Kupferberg über ihr Sommersachbuch Am Rande der Glückseligkeit über den Strand. Bettina Baltschew hat es geschrieben. Es kostet 25 Euro und ist bei Bärenberg erschienen. Das war's für heute von der Lesart. Tschüss, bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.